Wir hören auf die Worte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 28. 1. Korinther 11, 23 bis 28. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, wenn wir über das Abendmahl nachdenken, haben wir es mit einer ganz konzentrierten Form von Gottesdienst zu tun. Im Abendmahl fließt ganz vieles zusammen und das versuchen wir heute in dichter Form in der Predigt darauf zu hören und dann im Abendmahl gemeinsam zu feiern. Predigt und Abendmahl gehören also heute untrennbar zusammen. Wir beginnen beim Bibeltext von hinten. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt. Hat also etwas mit Würdigkeit zu tun, dass die Feier des Abendmahls. Das Erste, was man dabei wissen muss, und jetzt machen wir etwas Grammatik miteinander, ist, dass es sich hier um ein Adverb handelt und nicht um ein Adjektiv. Was heißt das? Ein Adjektiv beschreibt die Eigenschaft einer Person. Ein Adverb beschreibt die Eigenschaft einer Handlung. Wir haben das unseren Kindern von klein weg versucht beizubringen. So in die Richtung, wenn jemand etwas Dummes tut, dann soll man nicht sagen, der ist dumm. Das wäre ein Adjektiv. Sondern der hat etwas Dummes getan. Das ist ein Adverb. Das ist ein großer Unterschied. Einverstanden. Also, wer lügt, ist damit nicht einfach automatisch ein Lügner, oder? Sondern er hat gelogen. Also, da hat er etwas zu tun, wer wir sind und was wir tun. In unserem Text ist unwürdig ein Adverb. Es kann sein, dass einige von uns auch aufgewachsen sind mit der Haltung oder auch heute konfrontiert sind, bin ich würdig genug, das Abendmahl zu feiern? Und darauf die Antwort nein. Und das ist auch gar nicht die Frage in diesem Text, weil bin ich würdig, das wäre die Adjektivversion. Eine Eigenschaft von mir, ob ich etwas an mir habe, an mir trage, ob ich selbst würdig bin, Abendmahl zu feiern. Es ist aber ein Adverb. Es geht also nicht darum, ob ich würdig bin, sondern ob ich würdig feiere. Das war der Punkt beim Abendmahl. Und das war das Problem der Gemeinde in Korinth. Die haben Abendmahl nämlich unwürdig gefeiert. Wie nämlich? Es gab Spaltungen zwischen Arm und Reich in der Gemeinde. Reiche haben das Abendmahl als Festgelage für sich gefeiert, Arme blieben dabei hungrig. So steht es in Vers 21, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Das ist keine würdige Feier. Weshalb ist es keine würdige Feier? Weil die Feier nicht dem entspricht, was gefeiert wird. Man kann das als einfache Regel aufstellen. Eine Feier ist dann würdig, wenn sie so gefeiert ist, wie es dem entspricht, was gefeiert wird. Was aber wird denn beim Abendmahl gefeiert? Ich komme zum Zweiten. Jesus Christus wird gefeiert. Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also das ist ja interessant. Es ist nicht so die Sache, wenn ihr vom Brot esst und vom Kelch trinkt, dann muss man auch noch verkündigen dazu, damit es richtig ist, sondern das Essen und Trinken selbst ist eine Botschaft. Wenn sie heute Abendmahl feiert, wenn ihr zum Abendmahl geht, werdet ihr damit Verkündiger. Ihr werdet Botschafter dessen, was ihr glaubt. Und das hat damit zu tun mit der Geschichte von Jesus. Die wird hier ganz ultra knapp beschrieben. Ihr verkündigt den Tod des Herrn. Also etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist. Bis er kommt. Also etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Beim Abendmahl fassen wir die ganze Heilsgeschichte in einem kurzen Moment zusammen. Was vergangen ist, wird gegenwärtig. Deshalb predigen wir nicht nur, dass Christus einst, damals, vor 2000 Jahren gestorben ist, sondern dass das uns heute gilt. Er ist für mich gestorben. Das, was Christus getan hat, den Weg, den Jesus ging, holen wir sozusagen in die Gegenwart hinein. Und es ist eine Vorwegnahme der Zukunft. Abendmahl ist wie das Amüsbusch des himmlischen Hochzeitsmahls. Der Geschmack der neuen Welt. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen war schon mal längere Zeit im Ausland, so mehrere Monate? Ja. Was haben Sie an Schweizer Nahrungsmitteln vermisst dort im Ausland? Na, das interessiert mich jetzt mal. Hä? Brot? Schoki? Schokolade? Emmentaler Käse. Ja, ja. Und wenn Sie jetzt Besuch gekriegt haben aus der Schweiz und die ein Stück Emmentaler mitgebracht haben, was war das dann so für ein Gefühl? Ja, das war dann ein Gefühl von Heimat in der Fremde. Seht mal, Abendmahl ist sozusagen das Heimatgefühl in der Fremde. Wir sind noch nicht da, wo wir hingehören. Aber durch das Feiern des Abendmahls haben wir schon einen Vorgeschmack für den Himmel, einen Geschmack von dem, was auf uns zukommen wird. Da ereignet sich also etwas Großartiges. Es ist also sicher nicht der richtige Moment für irgendwie eine Trauerstimmung oder sowas, sondern es ist ein Moment von, man könnte sagen, freudigem Ernst oder ernsthafter Freude. Weil uns was Großartiges entgegenkommt. Beim Abendmahl kommen Vergangenheit und Zukunft zusammen. Weshalb denn ist genau dieses Ereignis das, was man feiert beim Abendmahl? Wir gehen weiter zurück im Text. Da heißt es vom Kelch: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Bund, das heißt, es findet eine Verbindung statt. Welche Verbindung findet denn statt im Abendmahl? Es findet die Verbindung statt vom Himmel mit der Erde. Von Gott und Mensch. Also da gehört der Adrian dazu. Ich habe mich schon gefragt, ob Man Sharpening Man auch irgendwie was mit Rasieren zu tun hat. Also das wird man ja dann bei Adrian feststellen. Das nächste Mal. Und da gehören wir dazu, da gehört die Kirche Jesu Christi mit dazu. Na, vielleicht nehmen wir das für selbstverständlich, aber das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Wie kann denn ich, sündiger Mensch, wie können wir sündige Menschen dem heiligen Gott begegnen? Wie kann eigentlich der heilige Gott uns selbst, uns Menschen begegnen, ohne dass wir dabei kaputt gehen? Und die Antwort darauf ist Jesus Christus, weil in ihm Gott und Mensch selbst zusammenkommen. Er ist, so haben es die Theologen dann gesagt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das heißt, in Jesus Christus findet diese Verbindung von Mensch und Gott schon in seiner Person statt. Und deshalb können wir erwarten und vertrauen, dass es in der Feier des Abendmahls zu einer Begegnung mit dem heiligen, lebendigen Gott kommt, vermittelt durch Jesus Christus. Er nimmt uns sozusagen an die Hand und führt uns zum Vater. Er wird zum Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Er stellt sich ganz auf unsere Seite. Er identifiziert sich ganz mit uns, mit unserem Leben, mit unserer Not, mit unseren Sorgen, mit unseren Versuchungen, mit unserer Schuld. Und er tut das so stark, dass er sich bis in den Tod hinein mit uns identifiziert. Und so wie er sich mit uns identifiziert und mit uns verbindet, so kann ich mich nachher mit ihm verbinden. Und Abendmahl ist einer der Orte, wo diese Verbindung erfolgt, wo ich sage, Jesus, du hast dich ganz mit mir verbunden, jetzt verbinde ich mich ganz mit dir. Und werde so mit hineingenommen in diesen Bund zwischen Gott und Mensch. Jesus hat das alles gekostet. Es ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Das Lamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und es ist nicht ganz zufällig, dass in der altkirchlichen Liturgie, und über die werde ich heute noch einige Male sprechen, es zwei Lieder gibt, die dieses Geschehen einspannen. Das erste Lied ist das Sanctus, heilig. Die altkirchliche Abendmahlsfeier beginnt ungefähr so. Und wenn ich altkirchlich sage, dann meine ich eine Form, eine Feierform, bevor es die Trennungen der Kirchen gab. Also sozusagen als gemeinsames Gut aller Kirchen. Also nicht etwas nur römisch-katholisches oder nur lutheranisches oder wie auch immer, sondern ein gemeinsames Gut. Die Feier beginnt mit einem wechselseitigen Gruß. Der Herr sei mit euch. Und die Gemeinde antwortet, und mit deinem Geiste. Mit deinem Geiste bedeutet einfach mit dir. Also ganz simpel. Der Herr sei mit euch und mit dir. Also man grüßt sich. Und dann die Aufforderung, erhebt eure Herzen. Also macht eure Herzen weit. Lasst euch jetzt nicht mehr bestimmen von dem, was auf dieser irdischen Welt alles an Sorgen und Nöten vorhanden ist, sondern macht euch bereit, dem lebendigen Gott zu sein. Erhebt eure Herzen. Und die Antwort der Gemeinde, wir haben sie beim Herrn. Und deshalb, weil wir in diesen Bund hineingenommen sind, deshalb kann man dann echt Gott anbeten. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Und die Antwort der Gemeinde, das ist würdig und recht. Und dann kommt ein Gebet, ungefähr so. In Wahrheit ist es würdig und recht, dass wir dich, allmächtigen Gott, überall und jederzeit preisen. Und jetzt am Karfreitag könnte man so ähnlich beten, das werde ich dann auch tun bei der Abendmahlsfeier. Du hast deinen Sohn Jesus Christus für uns in die Welt gesandt. Er ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Durch ihn ist der Tod überwunden. Deshalb preisen alle Engel und alle Kreaturen den lebendigen Gott. Und mit ihnen singen wir ohne Unterlass und dann kommt das Heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Länder sind seiner Ehre voll. Das ist ein Engelgesang, steht in Jesaja 6, Vers 3. Da hat Jesaja eine Vision vom Himmel und er hört die Engel das singen. Und jetzt erlauben wir uns, wir normalsterblichen Menschen, sogar die von Wiel, wir erlauben uns, in diesen Engelgesang einzustimmen. Wir singen mit den Engeln mit und singen zu Gott, dass er heilig ist. Und seht, das können wir tun wegen Jesus Christus. Und deshalb ist das zweite Lied, das vorkommt, das sogenannte Agnus Dei. Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Beide Lieder gehören eng zueinander, weil nur deshalb, weil wir durch Jesus so befreit sind, können wir in den Engelgesang und das Heilig einstimmen. Und jetzt merken wir, dass im Abendmahl Vergangenheit und Zukunft zusammenfallen und im Abendmahl Himmel und Erde zusammenkommen. Deshalb ist im Abendmahl eine so dichte Form der Begegnung mit Gott vorhanden. In ganz wenigen Minuten geschieht ganz viel, über das man locker ein ganzes Jahr predigen könnte und nicht nur eine Predigt halten könnte. Abendmahl ist also die Bundesfeier zwischen Gott und Mensch. Die Feier, dass der heilige Gott mitten unter uns gegenwärtig ist. Und wir das aushalten und nicht dabei zugrunde gehen, weil Christus, das Lamm Gottes, uns erlöst hat. Wir haben also gesehen, würdige Feier, nicht würdig sein. Dann Zusammenfall von Vergangenheit und Zukunft. Und drittens, Zusammenkommen von Gott und Mensch. Und jetzt zum vierten, für euch. Im Vers 24, das ist mein Leib für euch. Überall, wo Einsetzungsworte von Jesus berichtet werden, kommt dieses für vor. Für viele, für euch, für dich. Es ist ganz wichtig. Wir feiern nicht nur, dass Jesus gestorben ist, sondern wir feiern, dass er für uns gestorben ist. Und ich habe es nötig, das wieder neu zu hören. Für mich. Für mich hat Jesus seinen Leib hingegeben. Für mich hat Jesus sein Blut vergossen. Aber nicht nur für mich allein, sondern für uns. Daher geht es im Abendmahl auch nicht nur um mich, sondern um die Gemeinde. es wäre unwürdig, das Abendmahl als Ego-Mahl zu feiern, sozusagen als schnell ich für mich Self-Service-Center. Es gehört zur Würdigkeit der Abendmahlsfeier, dass es eine Feier ist, die uns miteinander verbindet. Denn ich kann nicht im Bund mit Gott stehen und mich von den Brüdern und Schwestern trennen. Wer zu Gott gehört, gehört auch zu seiner Gemeinde. Das Abendmahl ist damit nicht nur Bundesfeier zwischen Gott und Mensch, sondern es ist auch Feier der Familie Gottes, in der die Familie zusammenkommt. Und jetzt nehme ich nochmals Rückblick auf die alten Abendmahlsformen, weil es dort einige Momente gibt, wo das besonders stark zum Ausdruck kommt. Das eine haben wir heute gemeinsam schon getan, nämlich das gemeinsame Gebet des Unservaters. Das ist ein normaler Teil in der Abendmahlsfeier. Das zweite haben wir auch schon getan. Dazu habe ich kein Post-it. Das ist mir eingefallen, als wir es getan haben, nämlich die Sammlung der Kollekte. Man muss sich das früher so vorstellen. Also in den ersten Zeiten der Kirche, da kam man also zusammen. Und die Leute haben Naturalgaben gebracht von zu Hause und Geld und haben alles in der Kirche zusammengelegt. Das ist Sammlung der Kollekte, also das Hervorbringen der Gaben, die Gabenbereitung. Man bringt die Gaben zum Tisch des Herrn. Und von diesen Gaben nimmt man Brot und Wein und feiert das Abendmahl. Und alle anderen Gaben werden nachher von den Diakonen an die Hungrigen verteilt. Das hat einen tiefen inneren Zusammenhang, weil damit deutlich wird, Abendmahl hat etwas mit der Hingabe meines Lebens zu tun. So wie ich meine Gaben vor Gott bringe und hinbringe, so bringe ich auch mein Leben vor Gott und gebe mich ihm als lebendiges Opfer hin, wie es in Römer 12 steht. Das ist der echte Opfergedanke vom Abendmahl. Dass wir uns selbst und alles, was wir haben, Gott bringen. Man könnte sich also überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, die Kollekte im Rahmen des Abendmahls zu sammeln. Aber das könnt ihr dann in der Gemeinde selbst überlegen. Und das dritte ist der Friedensgruß. Ah, schau mal. Da ist das. Und das dritte ist der Friedensgruß. Friede mit dir. Heute ist es in unseren Breitengraden, wenn man in eine solche Feier geht, so üblich, dass dann die Aufforderung kommt, gebt einander ein Zeichen des Friedens und dann sagt man links und rechts, Friede mit dir. Was ist der Sinn dieser Praxis? Das geht auf die Anordnung in den neutestamentlichen Texten zurück, wo es heißt, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Der Kuss war damals das normale Zeichen der Begrüßung, hatte also überhaupt nichts Erotisches an dieser Stelle an sich, sondern war ein Begrüßungszeichen. Und jetzt steht aber doch heiliger Kuss. Worin unterscheidet sich denn der heilige Kuss damals vom normalen Begrüßungskuss? Und die Antwort damals war klar, der heilige Kuss gilt jedem. Also das ist nicht ein Gruß, den man gibt nach verwandtschaftlicher Nähe oder nach Antipathie oder Sympathie oder sowas Ähnliches, sondern das ist ein Gruß, mit dem man jeden gleichermaßen in der Familie Gottes willkommen heißt. So dass jeder, der in der Abendmahlsfeier hört, der Friede Gottes gilt auch dir und du bist willkommen in der großen Familie Gottes. Das ist für uns sehr unüblich. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir sehr individuelle Begrüßungsformen haben. Ich habe euch jetzt nicht beobachtet beim Eingang. Aber ich bin sicher, ich hätte aufgrund eurer Begrüßungszeremonien beim Eingang darauf schließen können, wer gut mit wem auskommt, wer nahe steht zueinander, wen man umarmt, wen man nur die Hand schüttelt, bei wem noch ein Schulterklopfen dazukommt und wem man ganz aus dem Weg geht. Nee, so sind wir Menschen, das ist ganz natürlich. Das wäre so die natürliche Begrüßung. Und der heilige Gruß ist jetzt der Gruß, der diese natürlichen Grenzen überwindet und sich jedem zuwendet, der da ist. Und damit deutlich macht, das ist eine Feier der Gemeinde. Und noch das Letzte. Beim Empfang von Brot und Wein hört man in der Regel einen Zuspruch. Ich finde das auch sehr schön, Abendmahl so zu empfangen. Das heißt, wenn ich Abendmahl feiere und von einem Mitbruder, einer Mitschwester höre, für dich. Das, was das Lamm Gottes getan hat, gilt nun auch für mich und für dich. In der Form, wie ihr Abendmahl feiert, liegt das in eurer Verantwortung. Aber es wäre schön, das zu praktizieren. Man kann das mit den ganz einfachen Worten tun. Leib von Jesus für dich gegeben und reicht dem Nächsten das Brot. Blut von Jesus für dich vergossen und reicht ihm den Kelch. Oder man kann es auch mit etwas freieren Worten tun, aber manchmal hilft es, wenn man auch sich an einfache Formulierungen halten kann. Das heißt, wenn wir nachher gemeinsam Abendmahl feiern, achten wir doch darauf, dass niemand allein feiern muss. Und es sich sozusagen nicht als Selbstbedienung das holen muss, sondern dass wir in kleinen Grüppchen zum Tisch geben, einander Kelch und Brot reichen und einander diesen Zuspruch sagen. Es tut gut, das zu hören. Es tut gut, das wieder innerlich zu vergegenwärtigen. Ja, das gilt mir. Und die normale Antwort darauf ist Amen. Ja, so ist es. Das heißt, wenn ich Abendmahl nehme und ich höre dann die Worte und jemand sagt mir, Blut, Christi Blut für dich vergossen, dann antworte ich darauf, Amen. Ich bestätige, ja, so ist es. Das sind die kleinen Dialoge am Abendmahlstisch, die uns mit hineinnehmen in das Abendmahlsgeschehen. Ich fasse zusammen. Eine würdige Abendmahlsfeier ist dann würdig, ist dadurch würdig, nicht, dass wir würdig sind, sondern dass wir würdig feiern. Wir feiern würdig, wenn Christus in der Mitte des Abendmahls steht. Denn im Abendmahl kommt zusammen, dass er für uns gestorben ist und dass er wiederkommt. Vergangenheit und Zukunft fallen zusammen. Und im Abendmahl kommen Himmel und Erde zusammen. Deshalb besingen wir mit den Engeln zusammen Gottes Heiligkeit. Wir stehen als Gemeinde vor Gott. Wir nehmen einander als Mitglieder der Familie Gottes an, im Friedensgruß. Wir sind dabei auf Jesus als unseren Erlöser angewiesen. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und so empfangen wir dann Brot und Kelch, reichen es einander und sprechen einander zu, Leib Christi für dich gegeben. Amen. Blut Christi für dich vergossen. Amen.